Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie erinnert Freiburg an den 1944 ermordeten Komponisten Josef Koffler? Womit hat das Filmfest München seine 42. Ausgabe eröffnet? Und wieso feiern die Museen in Worpswede schon jetzt den 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker? Themen dieser Stunde. Außerordentlicher Lehrstuhl für atonale Harmonielehre. Den hatte Josef Koffler seit 1928 am Konservatorium Lemberg inne. 1944 von den Nationalsozialisten ermordet, sind viele Werke des jüdischen Komponisten in Polen verloren gegangen. Das Theater Freiburg hat aus dem geretteten Klavierauszug der verschollenen Oper »Alles durch M.O.W. die Liebe« eine neue Partitur erstellen lassen und heute Abend uraufgeführt. Aus »Alles durch M.O.W. die Liebe«, eine Oper auf der Basis der Komposition von Josef Koffler. Kritiker Michael Lages war für Fazit in der Uraufführung gleichzeitig die letzte Regiearbeit von Intendant Peter Karp, der sich damit vom Theater Freiburg verabschiedet. Einen Namen, Herr Lages, der zu diesem Abend gehört, habe ich noch nicht erwähnt, Deborah Vogel. Wieso sind Gedichte von ihr in diese Oper eingearbeitet worden?
Weil sie so gut zur Geschichte von Josef Koffler passt. Sie sind in der gleichen Epoche geboren. Deborah Vogel 1900, Koffler 1896. Und Deborah Vogel war eine der jungen literarischen Stimmen der 20er und 30er Jahre in Lemberg, das heute Lviv heißt. Und sie ist ja etwa zeitgleich geboren, auch etwa zeitgleich gestorben, nämlich 1942. Ebenfalls von deutschen Einsatztruppen ermordet. Und beide zusammen haben zwar nie miteinander gearbeitet, aber das literarische Profil der einen passt sehr gut zum musikalischen Profil des anderen. Und vor allen Dingen passt das deswegen so gut, weil Deborah Vogel viel über unglückliche Liebe geschrieben hat. Also immer wieder beschwört sie sie und gleichzeitig nimmt sie zur Kenntnis, dass sie nicht wirklich zustande kommt. Und das Stück, nennen wir es mal, von Koffler handelt im Grunde genau davon, nämlich dieses MOW. Ich erkläre es hier schon mal, das ist sozusagen eine Partneragentur. Was das genau eine Abkürzung heißt, kann ich jetzt gar nicht übersetzen, aber genau darum geht es. Menschen, die nach neuen Herausforderungen emotionaler Art suchen, nach neuen Partnern und sich in einem großen Café treffen.
Ist das Slapstick oder eine Geschichte im Geiste der neuen Sachlichkeit, die an Romane von Irmgard Keun zum Beispiel erinnern?
Slapstick habe ich eigentlich heute Abend überhaupt nicht gesehen. Es ist, glaube ich, ein sehr seriöser Versuch, diese Form von Sehnsüchten auch optisch in den Griff zu kriegen. Wir befinden uns in einem großen Café mit vielen Tischen, mit wiederum noch mehr Stühlen drumherum. Sieht ein bisschen aus wie eine Marthaler Bühne. Und ja, wir treffen vor allen Dingen diesen riesigen Chor, den wir ja da gerade schon gehört haben, der sich auf die Tische verteilt und der wirklich eine hochkomplexe, hochkomplizierte Partitur grandios bewältigt. Chöre sind ja immer was sehr, sehr Tolles. Und wenn sie dann noch sowas ziemlich Kompliziertes singen, dann sind sie sozusagen nochmal doppelt gut. Und das ist sozusagen die Basis dieser, ja, sagen wir mal, Oper, alles durch M.O.W., die Liebe. die aber auch tatsächlich nur ein Teil des Abends ist, also vielleicht die Hälfte. Der Rest sind Gedichte von Deborah Vogel und obendrein auch noch eine Komposition von Johannes Schöllhorn, der tatsächlich eine Spur gelegt hat, so hat er es jedenfalls genannt in seiner Komposition, hin zu dem, sagen wir mal, Vorbild Koffler. Und das ist zusammen etwas, das sehr, sehr modern klingt. Also im Sinne von 20er und 30er und vielleicht beginnenden 40er Jahre hochmodern. Und in diesen verschiedenen Zusammensetzungen von Bauteilen eine Art von, ja, von Musiktheater entwickelt, wie man es eben normalerweise nicht in der Oper sieht.
1932 hatte Koffler diese Oper komponiert. Ist denn zu hören, wie nah er Arnold Schönberg war?
Es ist tatsächlich eine Musik, bei der ich mir die Nähe zu Arnold Schönberg, bei dem Koffler ja in Wien studiert hat, sehr gut vorstellen kann. Allerdings fällt mir immer ein bisschen auf, dass dieser Begriff atonal, der auch in dieser Professur in Lemberg ja auftaucht, das ist ja überhaupt nicht atonal. Das ist sehr tonal, es ist bloß eben nicht harmonisch so, wie es üblicherweise in der Oper klingt. Es ist eine angriffslustige, moderne Musik, viel Blech, viel Schlagzeug. Und daraus sozusagen exzerpiert ist auch noch ein kleines Trio, eine Sonatine. Also Koffler hat ja eben nicht nur dieses Werk geschrieben, sondern auch viel Kleinteiliges, teilweise auch Bearbeitungen. Zu Anfang kommt mal etwas vor, was sehr nach Johann Strauss klingt, könnte eine Bearbeitung sein. Ein unglaublich vielseitiger Komponist offenbar, der in dieser Oper, die im Offiziellen ja von Ballett auch spricht. Und deswegen ist dieser Chor, der sich natürlich auch immer bewegt in der Bühne, ist ganz passend. Also ein Ballettoratorium, das eine Oper ist, das ist so vielschichtig, dass man sich ein bisschen wundert, oder ich mich zumindest ein bisschen wundere, dass dieser Komponist so tatsächlich vollkommen verschütt gegangen ist.
Michael Lages, nach der Uraufführung von Alles durch M.O.W. Die Liebe am Theater Freiburg in Erinnerung an den Komponisten Josef Koffler. Die nächsten Vorstellungen am 4. und 10. Juli. Eine große Kampagne begleitete seit Wochen den heutigen Tag in Budapest. Prominente aus vielen Ländern waren zumindest in Gedanken bei den LGBTQ-Menschen in Ungarn, denen die Orbán-Regierung die Pride Parade verboten hatte. Oliver Schosch berichtet, wie viele überraschend einem couragierten Bürgermeister folgten.
Es war eine gewaltige Masse an Menschen in einem etwa 2,5 Kilometer langen Zug durch die Budapester Innenstadt. Viele LKWs mit DJs und Trommelgruppen. Anders als in Deutschland gab es kaum Lack- und Lederoutfits oder nackte Haut zu sehen, dafür viele Regenbogenfahnen und T-Shirts.
It felt amazing. It felt like the queer community was supported.
Es hat sich großartig angefühlt, so als ob die LGBTQ-Community wirklich Unterstützung hat. Ich komme aus Ungarn und für mich hat sich das angefühlt wie endlose Massen. Als ob die ganze Gemeinschaft zusammengekommen ist und wir alle aus einer großen Familie stammen.
We were like one huge family.
We've been preparing for it for about half a year.
Wir haben das hier ein halbes Jahr lang vorbereitet und Viktor Orban hat immer gesagt, es wird niemals stattfinden. Und jetzt, ich meine, wir kommen seit 7 Jahren zur Budapest Pride und es waren noch nie so viele Leute da.
Never this many people showed up.
Laut den Veranstaltern kamen am Ende knapp 200.000 Menschen. Normal für die Budapest Pride waren bislang etwa 30.000 bis 40.000 maximal. Es war also ein herber Rückschlag für Ministerpräsident Viktor Orban und seine rechte Fidesz-Regierung. Ihr Pride-Verbotsgesetz von diesem März lief nicht nur ins Leere, sondern sorgte für die mit Abstand größte Pride, die Budapest je gesehen hat. Dem Anmelder der Veranstaltung, dem grünen Bürgermeister von Budapest, Orbáns Intimfeind Gergely Karácsony, war die Freude deutlich anzumerken. Er hatte das Pride-Verbot umgangen und die Pride als städtische Ersatzveranstaltung angemeldet.
USA Pride.
Guten Abend, Pride.
USA Szerelem.
Guten Abend, Liebe. Tja, es tut mir leid, aber ihr seht wohl nicht so aus, als ob die Pride verboten wurde. Ihr seht eher so aus, als wärt ihr in Frieden und so frei der aufgedunsenen, hasserfüllten Macht, einen großen Stinkefinger zu zeigen. Die Polizei hatte sich sehr zurückgehalten und war trotz des Pride-Verbotsgesetzes nicht eingeschritten. Unklar ist, ob es, wie von der Regierung angedroht, im Nachhinein zu Geldstrafen für Pride-Teilnehmer kommen wird. Während der Parade musste kurzfristig die Route geändert werden, weil Rechtsradikale mit einer Gegendemonstration die Freiheitsbrücke blockierten. Die Pride verlief dann einfach über die benachbarte Elisabethbrücke über die Donau. Es waren auch viele Gäste aus dem Ausland da, unter anderem eine große Delegation aus dem EU-Parlament von rund 70 Abgeordneten aus verschiedenen Ländern. Mit dabei der grüne Vizepräsident des EU-Parlaments, der Rumäne Nicolae Ștefănuța.
Love is love. Love is love, and that's why the European Union thinks, believes and acts upon.
Liebe ist Liebe, so denkt die Europäische Union, sie glaubt daran und handelt danach. Und deshalb sind wir hier. Die Restriktionen gegen die Budapest Pride betreffen nicht nur queere Menschen. Sie sind eine gefährliche Botschaft an die ganze Welt, denn sie zeigen, dass man Minderheiten attackieren kann, ohne dass etwas passiert. Aber wisst ihr was? Wenn man die Leute wütend macht, dann passiert das hier. Dann kommen die Leute zu Hunderttausenden.
They show up by the hundreds of thousands of people.
Ungarns Premierminister Viktor Orban ist politisch aktuell unter Druck, weil sein Herausforderer bei den Wahlen im kommenden April, Peter Modja, konstant in den Umfragen vor ihm liegt. Orbans Pride-Verbot und die daraus resultierende Riesenveranstaltung könnten dem Ansehen des Ministerpräsidenten nun weiter schaden.
Aus Budapest berichtete Oliver Schosch. 164 Filme in 10 Tagen. Das Filmfest München hat sich wieder ein bisschen Cannes, Venedig und San Sebastian eingeladen, bezeichnet sich darüber hinaus aber selbst als Plattform Nummer 1 für das deutsche Filmschaffen. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg hat heute in München schon 1,5 Vollbildstunden bestritten und ist jetzt wieder zugeschaltet. War The Ballad of Wallace Island eine gute Wahl als Eröffnungsfilm heute Abend?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz warmherziger, lustiger Film mit dem britischen Comedy-Duo Tim Key und Tom Baston. War schon Festivalliebling beim Sundance Festival im Januar. Ein Spielfilm über einen kauzigen Lotteriegewinner, der auf einer einsamen britischen Insel wohnt und sich seinen Traum erfüllt. Er lädt nämlich seine Musikikone ein für ein Konzert. Aber was dieser Musiker, der Folkmusiker Herb Maguire nicht weiß, erstens, es soll ein Privatkonzert werden für eben jeden Lotteriegewinner. Und zweitens, Charles, dieser Lotteriegewinner, will eine Reunion von Herbs altem, zerstrittenen Folk-Duo und hat dann seine Ex-Partnerin eingeladen, gespielt von Carey Mulligan. Und man ahnt, es geht überhaupt nicht gut. Und während sich dieses Chaos entwickelt, denkt der Film aber auch über Themen nach wie verpasste Chancen im Leben, künstlerische Integrität, Freundschaft und dann auch über die letztendlich doch verbindende Kraft der Musik und mit großer Verspieltheit in der Sprache und im Humor und mit ein bisschen Nostalgie ist es wirklich ein ganz schöner Auftakt. Der Film kommt übernächste Woche auch bei uns in die Kinos. Also kann ich nur empfehlen, The Ballad of Wallace Island.
Warum ist München eigentlich nach der Berlinale das zweitgrößte deutsche Filmfestival?
Ja, also es hat wahnsinnige Publikumszahlen, ist wie die Berlinale im Publikumsfestival. Was es auszeichnet ist, es ist ein Sommerfestival, anders als Berlinale, es macht einen Unterschied. Das Festival ist überall in der Stadt verteilt. Dann hat die Festivalleitung seit Jahren eine sehr smarte Strategie verfolgt. Es ist immer mehr Kooperation mit anderen kulturellen Institutionen eingegangen, schon länger mit dem Museum Brandhorst, jetzt auch mit den Münchner Kammerspielen, mit dem Christopher Street Day in München, der heute stattgefunden hat, mit dem Festival der Zukunft in diesem Jahr, wo dann zum Beispiel ein Film diskutiert wird, bei dem es um Fake News und KI geht. Und diese Idee ist, durch die Verknüpfung Film wirklich breiter in die Gesellschaft zu streuen, aus den Kinos heraus in die Stadt zu tragen, noch sichtbarer den Film zu machen. Also es ist, finde ich, sehr intelligent, was das inhaltliche Profil angeht. Wie Sie schon gesagt haben, Festivallieblinge von anderen internationalen Festivals wie in Cannes, Sundance werden hier gespielt. Stellan Skarsgård ist in diesem Jahr Ehrengast. Er spielt in dem neuen Film von Joachim Trier die Hauptrolle, dem norwegischen Regisseur. Da geht es um einen Regisseur und sein schwieriges Verhältnis zu seinen Töchtern. Der Film Sentimental Value hat in Cannes den großen Preis der Jury gewonnen. Ja, und ein Herzstück sind wirklich die deutschen Produktionen. Für die gibt es gleich zwei Reihen. Neues deutsches Kino und neues deutsches Fernsehen.
Neues deutsches Kino und neues deutsches Fernsehen, kann man das so voneinander trennen?
Eigentlich nicht so ganz. Also die Grenzen verschwimmen etwas, denn auch im Kino steckt häufig Geld von Fernsehanstalten. Aber beim Fernsehen sind es dann doch eher die Produktionen, die für den kleineren Bildschirm gemacht sind. Immer mehr sind auch Serien dabei. Also ich habe schon ein paar sehen können. Ganz charmant ist zum Beispiel ein Prequel des Silvesterklassikers Dinner for One. Hier ist es jetzt die Geschichte, als Miss Sophie und ihr Butler noch jung waren und die Herren Mr. Pomeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Admiral von Schneider noch lebten und Miss Sophie umworben haben,
ach,
so eben die Geschichte von Miss Sophie. Beim neuen deutschen Kino gibt es viele Entdeckungen, viele unbekannte Namen, aber Filme, die dann uns so die Erfahrung noch den Rest des Jahres begleiten werden und in diesem Jahr auch eine große Premiere, die von Mädchen Mädchen, also der Neuinterpretation der Teenie-Komödie von 2001.
Einen Ehrengast haben Sie schon erwähnt, ein zweiter, die US-amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson. Sie wird ausgezeichnet als herausragende Persönlichkeit des internationalen Filmschaffens. Mit welcher Begründung?
Ja, sie zeigt hier ihren neuen Film Der Salzpfad, basierend auf den Memoiren eines Ehepaars, das sein Haus verliert, ist die Deutschlandpremiere. Und die Begründung für die Wahl von Gillian Anderson ist, sie ist vielseitig, hat viele starke, kluge, unbeirrbare Frauen gespielt. Viele Jahre lang war sie die weibliche Hauptrolle in der Mystery-Serie Akte X. Als vom wissenschaftlichen Verstand getriebene FBI-Agentin Scully, die war ja so beliebt über die vielen Staffeln, dass sie Frauen wirklich mehr zur Natur Wissenschaften gebracht hat. Aber auch großartig war sie als Margaret Thatcher in The Crown oder als Sextherapeutin in der Serie Sex Education. Sie hat wirklich eine beeindruckende Karriere und passt damit auch gut zu den Ehrenpreisträgerinnen des Vorjahres. Das waren Kate Winslet und Jessica Lange. Und über sie kann man Ähnliches sagen, also dass sie sehr vielfältig sind in ihrer Karriere.
Inzwischen leider eine Binse. Die Kinoindustrie muss sich irgendwie schon neu erfinden und das Publikum ist nach Corona zurückhaltend geblieben, ins Kino zu gehen. Wie macht sich das in München bemerkbar? Macht sich das bemerkbar?
Es macht sich bemerkbar, nicht so offensichtlich, weil die Zuschauerzahlen sind super. Es gab im letzten Jahr einen Zuwachs von 25% beim Publikum. Also es zeigt sich irgendwie so, die Eventisierung funktioniert immer noch, aber Festivals sind von den Veränderungen betroffen. Insofern als, also in Cannes war es in diesem Jahr sehr deutlich, dass Verleiher vorsichtiger waren, neue Titel einzukaufen. Also vor ein paar Jahren waren Filme, die da gezeigt wurden, schon vor Festivalbeginn verkauft und jetzt überlegen sich die Verleiher lieber ganz genau vorher Strategien und man merkt eben, das Filmfest in München findet ja nur wenige Wochen nach Cannes statt und früher war das ein Vorteil, als das ganze Business noch schnell und agil war. Jetzt ist es halt eine Herausforderung. Viele Verleiher wollen sich so kurz nach Cannes nicht festlegen, geben halt keine Zusagen für München. Also das ist so ein Beispiel, wie sich die unterschiedlichen tektonischen Platten der Festivallandschaft gerade so ein bisschen verschieben und in Bewegung sind.
Susanne Burg über das 42. Filmfest München. Es dauert bis zum 6. Juli. Musik und Klang, Muster und Ornamente. Vier Wörter, die nur ahnen lassen, was die Kunst von Nevin Allada ausmacht. Was die Documenta in Kassel und die Biennale in Venedig nur ausschnittsweise präsentieren konnten, erweitert die Mathildenhöhe in Darmstadt nun zu einer großen Werkschau. Rudolf Schmitz über die neue Ausstellung mit dem Titel eines ihrer bekanntesten Arbeiten Raise the Roof.
Trommeln, die eine Wüstendüne hinabrollen und vom Sand in Schwingung versetzt werden. Eine Blockflöte, die an einem Luftballon befestigt, pfeifend Richtung Himmel steigt. Eine seufzende Klarinette, die auf einem Autodach befestigt, durch die Stadt spazieren fährt. In drei Filmen, entstanden in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Stuttgart, wo die Künstlerin aufgewachsen ist, in Berlin, wo sie seit 20 Jahren lebt und arbeitet, zeigt Nevin Allada, wie Städte und ihre Umgebung Musikinstrumente zum Tönen bringen. Ein poetischer Gedanke, der sich in zauberhaften Bildern und zärtlich zaghaften Klängen manifestiert. Und so Nevin Alladas künstlerisches Experiment vielleicht am besten spiegelt.
Ich glaube, mein Interesse daran, den Instrumenten, den Objekten, den Städten, den Umständen eine Stimme zu verleihen, hat damit zu tun, dass neue Sprachen, neue Kommunikationswege entstehen, die im Prinzip verschiedene Ursprünge haben, auch in der Gesellschaft verschiedene Ursprünge haben, aber auch verschiedene Kapazitäten erzählen und auch etwas ist, was unweigerlich immer im Wandel ist und sich immer wieder neu definiert.
In neuesten Arbeiten, Vibrating Images, rechteckigen Holzkörpern, bringt Nevin Aladar Malerei und eingefügte Musikinstrumente wie Triangel, Trommeln, Panflöten zusammen. Werden die Wandobjekte bespielt, überträgt sich die Vibration auf den Raum auf Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Vibrating Images mit ihren schwarzen Rahmungen und flächig wellenförmiger oder ornamentaler Bemalung sind ein augenzwinkernder Versuch, Bilder in Bewegung zu versetzen, ihnen ein zweites Leben einzuhauchen, sie von der Hängewand zu emanzipieren. Und Augenzwinkern ist auch dabei, wenn Nevin Aladar ein gutbürgerliches Musikzimmer nachstellt, wenn sie Jugendstilmöbel präsentiert, die durch sanfte Eingriffe wie applizierte Glöckchen, Rasseln, aufgezogene Saiten in Objekte verwandelt werden, die auf ihre Aktivierung warten. Wie der höhenverstellbare Klavierstuhl, in den eine Konzertina eingebaut wurde.
Man kann sich draufsetzen, man wird sozusagen mit dem eigenen Körper auch zum resonierenden Körper und es hat auch was Therapeutisches, wenn man spielt, aber auch hier geht es darum, wie ist das Zusammenspiel und wie klingen diese Möbel oder was passiert eigentlich, wenn man die Möbel und auch die Begriffe aus einem Kontext zieht und in einen neuen setzt und somit auch hinterfragt.
Es wird im Lauf der Ausstellung immer wieder Musiker und Musikerinnen geben, die sowohl die Vibrating Images als auch das Musikzimmer zum Klingen bringen. Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehören auch Performances mit sogenannten Body Instruments. Das sind zu Kleidungsstücken umgearbeitete Musikinstrumente, wie Fußschellen oder flügelförmige Akkordeons, die durch das Heben und Senken der Arme erklingen.
Ich muss feststellen, Musik ist einfach ein sehr verbindendes Element. Man kommt schnell in Dialog. Es wird erstmal gelacht und danach wird sozusagen nachgedacht, was auch schön ist.
Kein Zweifel, dass Nevin Aladars Kulturen, Länder und Mentalitäten zusammenführenden Werke von einer Utopie gesteuert sind, der einer offenen, neugierigen, multikulturellen, angstfreien Lebensform.
Also wir haben diesen Moment eigentlich schon, in dem wir zusammenleben und in dem wir auch Neues zusammen kreieren und wie gesagt uns gegenseitig beeinflussen. Auf verschiedenen Ebenen. Das Leben an sich findet ja so ähnlich statt, wie die Instrumente es auch erzählen, und zwar selbstverständlich.
Nicht zuletzt dieser fröhliche Collagenoptimismus macht die Ausstellung auf der Darmstädter Mathildenhöhe zu einem lang nachklingenden Erlebnis.
Bis zum 1. Februar Raise the Roof mit mehr als 40 Arbeiten von Nevin Aladar. Paula Modersohn-Becker, 21 Jahre jung war die Malerin, als sie zum ersten Mal nach Worpswede kam. In ihrem viel zu kurzen Leben hat sie sich vieler Widrigkeiten zum Trotz als eine der ersten dem Expressionismus zugewandt. Anerkennung erhielt die Pionierin dafür weltweit erst posthum. Bevor sich ihr Geburtstag im nächsten Februar zum 150. Mal jährt, haben die vier Museen in Worpswede sich zu einem großen Ausstellungsprojekt zusammengeschlossen, das morgen eröffnet wird. Paula Modersohn-Becker und ihre Weggefährtinnen Der unteilbare Himmel. Wissenschaftlich-künstlerische Leiterin des Barkenhof und der großen Kunstschau Worpswede ist Beate Arnold. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Weggefährtinnen sind Modersohn-Becker an die Seite gestellt worden?
Es sind insgesamt 13 Weggefährtinnen. Davon sind 4 im engeren Umfeld von Paula Modersohn-Becker in Worpswede gewesen. Der Ort, der für die Künstlerin ja ganz wichtig gewesen ist. Und zwar sind das Clara Rilke-Westhoff, Ottilie Rheiländer, Martha Vogeler und auch Marie Bock. Das sind Künstlerinnen, die auch in den einzelnen Ausstellungssektionen unter anderem etwas intensiver gezeigt werden.
Und inwiefern lebten die alle unter einem ungeteilten Himmel?
Wir haben, als wir die Ausstellung konzipiert haben, uns Gedanken gemacht zu dem Thema Emanzipation, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung. Das sind ja alles Themen, die immer wieder, gerade wenn es um Mann, Frau oder auch andere Menschen geht, zum Thema werden. Und wir sind der Meinung gewesen, der Himmel ist unteilbar. Der ist nicht zu teilen. Und wir leben alle unter einem Himmel, egal ob es jetzt Künstlerinnen, Künstler oder auch andere Menschen. Alle Menschen leben unter einem Himmel. Und deswegen war uns es wichtig, den Himmel unteilbar zu nennen.
Das Besondere an den Bildern von Paula Modersohn-Becker für mich, diese gewisse Unschärfe, die dem Ganzen etwas teilweise Verträumtes, manchmal aber auch Trauriges gibt. Die Frauen, die Sie jetzt beschrieben haben, haben mit ihr in Worpswede zusammen gelebt, zumindest für eine bestimmte Zeit. Inwiefern werden sie als Lebensfreundinnen oder Nachbarinnen oder Künstlerinnen dargestellt jetzt?
Die Frauen haben sich gegenseitig zum Teil inspiriert, waren eng befreundet, wie zum Beispiel Clara Rilke-Westhoff und Paula Modersohn-Becker, die im Bakenhof in der Ausstellung zusammen gezeigt werden. Sie haben das gleiche Ziel verfolgt, nämlich unabhängig und frei als Künstlerinnen zu leben, gegen eben auch die vielen gesellschaftlichen Normen, Probleme, die es zu der damaligen Zeit gab. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Kunst gegenüberstellen, sie gemeinsam zeigen, um auch dann zu sehen, dass es große Unterschiede gibt. Denn Paula Modersohn-Becker ist wirklich eine Pionierin der Moderne gewesen, Wegbereiterin des Expressionismus. Und ihre Bilder sind sehr stark, sehr flächig, sehr kraftvoll, aber an manchen Stellen eben auch zart. Und die Themen, die die Frauen damals, ihre Weggefährtinnen in Worpswede, aber auch weit darüber hinaus, und da zeigen wir dann auch noch weitere Künstlerinnen, gewählt haben, die haben eben sehr viel damit zu tun, wie die Künstlerinnen sich damals emanzipieren mussten und was sie malen durften.
Dann bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, warum Sie zeitgenössische Künstlerinnen für dieses Ausstellungsprojekt dazugeladen haben.
Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Ausstellungskonzeption, nicht nur bei dieser Ausstellung, sondern generell. Denn wir fragen danach, was hat Kunst mit uns zu tun? Was macht die Kunst? Hat sie uns heute noch etwas zu sagen, die historischen? Und wie hat sie vielleicht auch die Kraft und die Möglichkeit, heutige Künstlerinnen, heutige lebende Menschen zu inspirieren, ihnen etwas zu geben und etwas zu sagen? Und insofern haben wir immer zeitgenössische Künstlerinnen, in diesem Fall sind es 10, dazu genommen, um da einfach diesen Reflex auch nochmal zu zeigen, der auch auf die historische Kunst existiert.
Wie meinen Sie das mit Reflex?
Der Reflex, ja, vielleicht ist es nicht nur die Kunst orientiert. Also Paula Modersohn-Becker ist da auf jeden Fall ein großes Beispiel, eben nicht nur durch ihre wunderbare Kunst, sondern auch dadurch, wie sie sich gegeben hat, wie sie gelebt hat, wie konsequent sie ihr Ziel verfolgt hat und wie das auch in das Thema der Gleichberechtigung spielt. Und der Reflex von Künstlerinnen, die jetzt hier arbeiten, ist zum einen, dass sie sagen, sie bewundern diese Künstlerin Paula Modersohn-Becker und sie folgen eben auch diesem Weg und kämpfen für eine Gleichberechtigung in der Kunst, im Leben der Frauen.
Wieso eigentlich wird bei Ihnen der 150. Geburtstag um mehr als ein halbes Jahr vorgezogen?
Wir haben eine sehr lange Laufzeit von dieser Ausstellung. Die beginnt ja jetzt dann morgen mit der Eröffnung und läuft bis zum Januar. Wir feiern also so quasi in den Geburtstag der Künstlerin hinein und geben den Staffelstab, wenn man so will, dann weiter an andere wichtige Orte für Paula Modersohn-Becker. Das ist zum einen natürlich Bremen, wo sie als erste Frau überhaupt ein eigenes Museum erhalten hat. Und auch Dresden, der Ort, an dem sie geboren ist. Und wir arbeiten mit den Kollegen zusammen und wir werden dann auch im kommenden Jahr noch weitere Ausstellungssegmente im Kontext zu der Künstlerin zeigen. Aber wie gesagt, wir beginnen an dem Ort, wo für Paula Modersohn-Becker letztendlich auch alles begann.
Sie hat ihren Ruhm, ich habe es erwähnt, nicht mehr erlebt, aber ihre Bilder hängen in Museen überall auf der Welt. Gehe ich jetzt recht in der Annahme, die Ausstellung in Worpswede zeigen mehr, als sie selbst im Depot haben, will sagen, sie mussten ausleihen?
Ja, wir haben sehr großzügige und wunderbare Werke entleihen können von zahlreichen privaten Leihgebern, aber auch von Institutionen. Und da haben wir zum Beispiel unser Key Visual, wie man ja heute so schön sagt, von den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden bekommen. Ein ikonisches Bild und ein Bild, was Kunstgeschichte geschrieben hat, nämlich 1906, der erste Selbstakt in voller Lebensgröße, den wir überhaupt kennen, von einer Künstlerin bzw. von einem Künstler. Also auch da ist Paula Modersohn-Becker Eine echte Pionierin.
Und angesichts des runden Geburtstages von 150 Jahren, die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Museen, haben Sie gerne gegeben oder kostet es denn doch was und sei es der Transport und die Versicherung?
Ja, solche Dinge sind natürlich auch kostenaufwendig, aber für eine solche Gelegenheit, diese Künstlerinnen zusammen zu zeigen hier in Worpswede, haben wir das auch dank sehr großzügiger Förderung geschafft.
Und vier Häuser zeigen jetzt unterschiedliche Aspekte. Können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, konnten Sie Zäsuren machen? Haben Sie inhaltliche Unterscheidung oder ist das ein Gang durch vier Häuser, den man auch machen sollte mit einiger Zeit?
Sie müssen auf jeden Fall Zeit mitbringen, aber wir haben es schon in verschiedene Segmente aufgeteilt. Das ist zum einen im Barkenhof das Thema Verwandte Seelen, Paula Becker und Clara Westhoff, die beiden Freundinnen. Das ist in der Worpsweder Kunsthalle die Freundin Ottilie Reiländer in der Sektion Frei und Unabhängig, die mit Paula zusammen gezeigt wird. Und im Haus im Schluh die befreite Muse Martha Vogeler als eine Freundin von Paula Muddersohn-Becker. Das Ganze wird zusammengefasst in der großen Kunstschau in der Sektion Zukünftiges Schaffen. Zeitgenossinnen damals und heute. Und dort ist eben eine Auswahl von Zeitgenossinnen, Künstlerinnen um 1900. Darunter sind zum Beispiel Käthe Kollwitz, Käthe Lassen, Dora Koch-Stetter oder auch Julie Wolfthorn. Und dann eben auch die Zeitgenössinnen, die dort zu sehen sind. Da wäre vielleicht zu nennen Cornelia Schleime, ganz wichtig, Ellen Kort, Katharina Belkina, Annemiel Bauer. Also eine wunderbare Auswahl von Künstlerinnen.
Dazu kommt, wenn ich das ergänzen darf, noch Anahita Razmi, Stipendiatin der Worpsweder Museen und der Künstlerinnenhäuser. Beate Arnold über die vier Ausstellungen, die von morgen bis zum 18. Januar den 150. Geburtstag von Paula Muddersohn-Becker begleiten. Dankeschön, Frau Arnold.
Sehr gerne, vielen Dank.
Tobias Wenzel schleicht sich jetzt nicht weg, sondern wie auf vier Pfoten an Sie heran. Mit den Themen, die er in den Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche am bemerkenswertesten fand.
Ich bin auf dem Weg zum Gassigehen mit mir selbst, schrieb Isabel Markus in der Taz. Da musste man sich einfach vorstellen, wie sie sich ein Halsband anlegte und selbst an der Leine führte. Dann doch vielleicht lieber Gassigehen mit Hund. »Ein Blick in Dackelaugen kann viele Wunden heilen«, schrieb Oliver Jungen in der Frankfurter Allgemeinen anlässlich der Arte-Dokumentation »Der Dackel« und empfand die 45 Minuten als »schnuffelige Auszeit von einer Welt mit Kriegen«. Marc Simons zeigt sich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schockiert über die Antworten, die vermeintliche Experten auf die Frage gaben, ob sich die Angriffe Israels und der USA auf Iran mit dem Völkerrecht vereinbaren ließen. Den Politikwissenschaftler Herfried Münkler etwa zitiert Simons so: »Ich denke, dass das in der gegenwärtigen globalen Ordnung keine relevante Frage mehr ist.« Friedrich Merz wiederum hat Simons zufolge gesagt, es gebe keinen Grund, das zu kritisieren. Simons Kommentar dazu in der FAS: Es ist unglaublich, wie rasch aus dem obersten Fürsprecher der regelbasierten internationalen Ordnung eine Öffentlichkeit und eine Regierung geworden ist, die jede Kritik an Verletzungen des Völkerrechts der Lächerlichkeit preisgeben. Friedrich Küpersbusch formulierte es in der Taz so: Eine verantwortliche deutsche Regierung müsste Unrecht verurteilen und zugleich Israel unterstützen, statt im stiefelstinkenden Lanzer-Jargon drüber wegzumarschieren. Diese Debatte ehrlich zu führen, wäre offenbar dann doch zu viel Drecksarbeit. »Wie geht es uns, Herr Küpersbusch?« heißt die Interviewkolumne, in der er die Fragen der Taz-Redaktion beantwortet. Ob er wohl irgendwann durch eine KI-Version seiner selbst ersetzt wird? Wie Ursula Scheer in der FAZ berichtete, wurde ein Chatbot mit 800 Texten des 98 Jahre alten Benediktinermönchs David Steindl-Rast gefüttert. Vor Publikum hat Steindl-Rast nun sein KI-Alter Ego interviewt. Intellektuelles Gassigehen mit sich selbst gewissermaßen. Die durch die KI geschaffene Illusion, Bruder David werde als Dialogpartner niemals sterben, bezeichnete Ursula Scheer als unheimliche Vorstellung. Eine verdammt unheimliche Vorstellung, nannte Hanno Rauterberg in der Zeit ein mögliches Szenario, das ebenfalls mit der künstlichen Intelligenz zu tun hat und im Kinderzimmer beginnen könnte. Denn der Barbie-Hersteller Mattel stattet sein Spielzeug, vermutlich auch Kuscheltiere, bis Ende des Jahres mit KI aus, in einer Kooperation mit OpenAI. Das ist das Unternehmen, das ChatGPT geschaffen hat. Nicht nur Kinder werde diese KI-Technik verändern, so Rauterberg. Sie verändert das Sein in der Welt, schrieb er. Wenn die Kuscheltiere nun neugierig zurückschauen, alles wahrnehmen und verstehen wollen, dann dürfte schon bald auch der Rest der nicht belebten Mitwelt quicklebendig erscheinen. Was eine verdammt unheimliche Vorstellung ist und eine, die ungemein tröstlich sein kann. Aber ist es wirklich wünschenswert? Wer einmal als Kind gelernt hat, dass die eigenen KI-getriebenen Kuscheltiere sehr genau um seine Ängste wissen, dass sie seinen Zorn kennen, seine Lust, seine Verletzlichkeit, der wird sich auch später nicht wundern, wenn das Auto ihm vorschlägt, ob, angesichts seiner Verstimmtheit, ein Ausflug ins Hochgebirge nicht ratsamer wäre als die geplante Fahrt zu IKEA, schrieb Rauterberg weiter in der Zeit und ergänzte: Und was ist mit dem Rasenmäher? Warum will der schon wieder übers Sein und Nichtsein bei Platon philosophieren? Schleimerei ist bei der künstlichen Intelligenz verpönt, schrieb Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Ein Modell von ChatGPT wurde vom Markt genommen, weil es zu sehr bei den Anwesenden rumschleimte. Hesse kritisierte schon in der Überschrift das große Schleimen beim NATO-Gipfel in Den Haag, mit dem die Bündnispartner Donald Trump begegnet waren. Wer versucht, ein Bündnis auf Schleim statt auf Substanz zu errichten, schrieb Hesse, könnte schneller ausrutschen, als ihm lieb sein mag. Auch Philipp Bovermann von der Süddeutschen gebrauchte die Schleimmetapher. Er analysierte die vor Schleim triefende Nachricht, die NATO-Generalsekretär Mark Rutte schon vor dem Gipfeltreffen in Den Haag Donald Trump geschickt und die Trump öffentlich gemacht hatte. Bovermann verglich Rutte mit einem sogenannten Pick-up-Artist, jemandem, der sich darauf versteht, Frauen aufzureißen. Der angebliche Trick dabei, so Bovermann: Immer das Gegenüber spiegeln, damit kriegst du sie rum, Bro. Für Trump dürfte es allerdings dauerhaft gelebter Alltag sein, dass lauter Mini-Trumps um ihn herum ihn zu spiegeln versuchen. Was immer sein Licht berührt, verwandelt sich in Trump, so scheint es. Was aber würde wohl passieren, wenn man Donald Trump mit einem, wie Oliver Jungen ihn in der FAZ nannte, schnuffeligen Dackel in einen Raum einsperrte? Was, wenn Trump beim Blick in diese Dackelaugen versuchen würde, das Tier zu spiegeln und dabei selbst ein wenig zum Dackel würde? Und was, wenn er dann, anstatt die Welt zu schikanieren, mit sich selbst Gassi gehen würde?
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.